Russland im Jahre 1825. Der Absolutismus regiert. Alexander Sergejewitsch Puschkin, mit seinen 26 Jahren schon ein Genie unter den bedeutendsten Dichtern des Landes, hat sich durch die in Versform umgesetzte Vision von Freiheit und Menschenrechten bei Hofe missliebig gemacht. Das Urteil des Zaren: Verbannung auf das elterliche Gut Michailowskoje im fernen Gouvernement Pskow. Ein hartes Urteil für den jungen Feuergeist, der gewöhnt ist an das intellektuelle Gespräch in den Salons der Hauptstadt St. Petersburg und nun seine Tage in der Gesellschaft von Rind, Schwein und Federvieh verbringen muss, abgeschnitten von allen Freunden. Nur die alte und geliebte Kinderfrau Arina ist da. Während um das Haus die Schneestürme heulen, wird sie für Puschkin mehr und mehr zur Ansprechpartnerin und Zechkumpanin. Da taucht im fernen Moskau plötzlich ein Gedicht auf. Und Puschkins Schulfreund Iwan Iwanowitsch Puschtschin trägt es dem gefeierten Historiker Alexander Iwanowitsch Turgenew vor. Dieser, nicht zu verwechseln mit dem Dichter Turgenew, könnte dank seiner Berühmtheit vielleicht behilflich sein.
Hören Sie, Alexander Iwanowitsch, hören Sie genau hin. Banges Dunkel herrscht im Stübchen, traurig öd ist unser Hort. Mütterchen, mein Lieb, mein Liebchen, brich dein Schweigen, sprich ein Wort. Senkte dir des Windes Wehen mild das müde Augenlid? Oder sang des Spinnrads Drehen surrend dir ein Wiegenlied? Freundin meiner Jugendtage, du getreue Pflegerin, lass uns trinken, fort die Klage, Wein erheitert uns den Sinn.
Könnte fast Puschkin sein.
Es ist Puschkin.
Wie kommen Sie daran?
Ich bekam es zugestellt, das Gedicht und diesen Brief. Ich möchte Ihnen, Alexander Iwanowitsch, daraus nur ein paar Sätze vorlesen. Darf ich?
Ich bitte darum.
Du, der nicht angebunden, wie kannst du in Russland bleiben? Wir leben in einem traurigen Jahrhundert. Mein ödes Michailowskoje flößt mir Schwermut und rasende Wut ein. Ich muss fort von hier, um jeden Preis. Um jeden Preis. Das, Alexander Iwanowitsch, ist ein Hilfeschrei.
Warum sehen Sie mich dabei so an, Iwan Iwanowitsch?
Weil ich auf Ihr Verständnis baue. Sie sind Russlands gefeierter Geschichtsschreiber. Der Zar schätzt Sie, überschüttet Sie mit Beweisen seiner Huld. Ein Wort von Ihnen zum Zaren.
Ein Wort von mir zum Zaren hat schon bewirkt, dass die Verbannung nicht noch härter ausgefallen ist. Es hätte auch Sibirien sein können. Der Zar war sehr aufgebracht.
Inzwischen hat er 2 Jahre Zeit gehabt, sich zu beruhigen.
Tut mir leid, verehrtester Iwan Iwanowitsch, tut mir aufrichtig leid.
Dann muss ich hin.
Nach Michailowskoje jetzt? Mitten im Winter?
So rasch wie möglich.
Tun Sie es nicht.
Und warum nicht?
Es könnte Ihrer Karriere schaden. Puschkin steht unter Bewachung.
Ich pfeife darauf.
Unter doppelter Bewachung. Unter politischer wie auch unter kirchlicher.
Dann pfeife ich doppelt darauf.
Na denn, ich jedenfalls weiß von nichts.
Dann also, leben Sie wohl.
Ach.
Ja?
Wenn Sie trotz allem die Güte hätten, mir eine Abschrift des Gedichtes zukommen zu lassen.
Und während in Russlands Metropolen die Abschriften des wehmütigen Gedichtes von Hand zu Hand gingen, befand sich Puschtschin auf der Reise zu Puschkin, von Moskau ins ferne Gouvernement Pskow. Endlich, Michailowskoje. Ein Abend am Kamin, unter 4 Augen.
Und nun erzähl. Was treibst du so den ganzen lieben Tag?
Was ich so treibe? Nun, so um 8 Uhr morgens nehme ich Papier und Feder zur Hand und dann wird gearbeitet, bis mich die getreue Arina zu Tische holt. Und nach dem Essen, nun, da reite ich auch schon mal aus. Sieh nach dem Rechten. Am schlimmsten sind die Abende. Nichts als Wind und Einsamkeit. Manchmal fürchte ich, ich verliere den Verstand.
Du sagtest, du arbeitest? Woran?
An einem Stück fürs Theater.
Komm raus damit. Ich will alles wissen. Was ist das für ein Stück?
Russisches Theater. Das Stück, an dem ich arbeite, wird durch und durch russisch sein.
Gut.
Im Thema, in der Szenerie, in der Sprache. Etwas, was es auf Russlands Bühnen noch nie gegeben hat. Ein historisches Drama. Boris Godunov. Die Tragödie einer unrechtmäßigen Thronbesteigung.
Soll man in der Gestalt von Boris Godunov unseren Zaren Alexander gespiegelt sehen?
Ich hab's nicht drauf angelegt, aber der Vergleich drängt sich auf. Zar Paul wurde aus dem Weg geräumt durch Mord und der Thron war damit frei für unseren Alexander. Aber was ich wirklich herausstellen will, ist dies, dass sich der Absolutismus nur durch Gewalt behaupten kann. Ich lege diese Erkenntnis Boris Godunov in den Mund. Ich lasse ihn sagen, durch Strenge nur, die nicht erlahmen darf, zähmt man das Volk. Strenge, das ist Gewalt, ist Unterdrückung. Das gilt auch heute noch. Wir sind ein gezähmtes Volk.
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Zensur das durchgelässt.
Ach, die Zensur. Nun, ich werde ihr zu tun geben. Da ist der falsche Demetrius, dem das Volk nur so zuläuft. Sein Gesandter Gavrila Puschkin, mein Vorfahr übrigens. Du siehst, Vanya, wir waren schon immer aufmüpfig. Also, der sagt zu Basmanow, du weißt doch, wer Basmanow war.
Godunovs Heerführer.
Richtig. Zudem also sagt er, ich will vor dir nicht hinterm Berge halten. Doch weißt du, was so stark uns macht, Basmanow? Das Heer nicht. Nein, auch nicht die Polenhilfe. Die Meinung ist es. Ja, des Volkes Meinung.
Des Volkes Meinung. Na, dir ist natürlich klar, Puschkin, dass das eine Kriegserklärung ist.
Aber so ist es gewesen. Ich verarbeite nur die Fakten. Und wenn man darin eine Kriegserklärung sieht...
Wann endlich schließt du dich uns an?
Diesem Offiziersbund?
Die Elite der Armee. Aber auch Zivilisten gehören dazu, ich zum Beispiel.
Und was wollt ihr? Den Zaren stürzen?
Ihm eine Verfassung abbringen. Was uns vorschwebt, ist eine Monarchie nach britischem Vorbild. Mit einem Parlament als Kontrollorgan. Hier, unser Manifest. Abschaffung der Leibeigenschaft. Abschaffung der Zensur. Dafür Rede- und Pressefreiheit. Gleiches Recht für alle.
Der Zar wird euch was husten.
Wir werden ihn zwingen.
Mit Gewalt?
Wenn's sein muss, auch mit Gewalt. Ach, weißt du, wer sich von uns noch angeschlossen hat? Ein anderer Freund von dir. Major Rajewski von den Leibhusaren. Hä? Um ein Haar wäre er jetzt mitgekommen, aber er bekam keinen Urlaub. So überbringe ich dir seine Grüße. Mhm. Puschkin, nur du fehlst uns noch.
Meine Waffe ist die Feder. Und die gehört euch schon.
Und wie lange wird sie uns noch erhalten bleiben? Diese Einöde bringt dich noch um.
Ach, komm. Vanya, trinken wir noch einen, hä? Auf die Poesie.
Das ist es, was ich meine. Puschkin, du vergeudest dich.
Was soll ich sonst tun? Ins Ausland fliehen? Ich muss gestehen, ich hab's versucht.
Ach, und?
Hat nicht geklappt. Aber das könnte ein Ausweg sein.
Noch ein Dichter in der Emigration. Was willst du im Ausland? Dein Platz ist hier. Hier in Russland. Deine Ode an die Freiheit. Da gibt's kaum einen unter den Offizieren, der sie nicht bei sich trägt. Ach, lasse mich noch einmal hören. Aus deinem Mund.
Einfach so?
Einfach so.
Also gut. Die Ode. Ihr Herrscher, Krone, Macht und Reich ward vom Gesetze euch gegeben. Ihr mögt euch übers Volk erheben, doch das Gesetz steht über euch.
Das ist es. Das Gesetz steht über euch. Unser Programm. So muss es sein. So wird es sein. Der Tag wird kommen, an dem wir das durchsetzen.
Herr?
Arina? Was gibt's?
Ich möchte nicht stören, aber dieser Mönch ist wieder da.
Mönch? Welcher Mönch?
Väterchen Jona. Er taucht immer auf, wenn ich Besuch empfange. Kontrolleur vom Dienst.
Ich habe versucht, ihn abzuwimmeln. Aber es gelingt nicht.
Ach, dann zum Teufel, lass den heiligen Vater herein und bring uns noch einen Krug Wein. Wir werden ihn abfüllen, bis er schließlich nicht mehr weiß, wo er ist. Im Himmel oder in der Hölle.
Ja, und ich kann dann alles wieder wegputzen. Hey, Väterchen, hier. Kommen Sie hier lang. Kommen Sie. Sie kennen ja den Weg.
Was ist los, Vanya? Was siehst du mich so entgeistert an?
Du willst aus einem geistlichen Herrn einen Narren machen?
Vor allem ist es ein gottverdammter Spitzel. Wetten, dass er auch deinen Besuch in seinen Bericht aufnimmt?
Verflucht, das Manifest. Pack's weg, schnell.
Erledigt.
Ah, Väterchen. Sie kommen gerade recht, um uns bei einem Gläschen Gesellschaft zu leisten.
Spitzel, überall. Dahinter steht die berüchtigte dritte Abteilung der höchsteigenen Kanzlei seiner Majestät. Chef dieser Geheimpolizei ist Generalgraf Benkendorf. Doch obwohl dieser Baltendeutsche ein Heer von Informanten beschäftigt, wird selbst er vom Aufstand der Offiziere überrascht. Den Anlass liefert der unerwartete Tod Alexanders des Ersten. Der Thron scheint frei zu sein für einen Sohn des ermordeten Paul, für den beliebten Großfürsten Konstantin. Dieser steht in dem Ruf, einer Verfassung nicht abgeneigt zu sein. Doch Konstantin hält sich in Warschau auf und ein jüngerer Bruder, Nikolai, kommt ihm zuvor. Die Garderegimenter sollen auf dem Senatsplatz vor dem Winterpalais aufmarschieren, um auf ihn als den neuen Herrscher vereidigt zu werden. Doch eben diese Garderegimenter sind die Waffe der Verschwörer. Und weil das am 14. Dezember des Jahres 1825 geschah und Dezember auf Russisch Dekabr heißt, ging das nun folgende unter der Bezeichnung Dekabristenaufstand in die Geschichte ein, als der Aufstand der Dezembermänner. Tage später auf Michailowskoje.
Nanu, sei lieb, Arina, schau nach, wer dieser Verrückte ist.
Dass die Leute es immer so eilig haben. Ja, ja.
Kein Besuch jetzt, ich will arbeiten.
Ja, ich komme ja schon, ich komme.
Warte, ich öffne selbst.
Ja.
Major Rajewski.
Auf der Flucht.
Was ist geschehen?
Verrat, Verrat.
Kommen Sie, ruhen Sie sich aus. Arina, mach dir etwas zu essen.
Ja.
Und dann berichten Sie.
Ja.
Stellen Sie sich das vor. Alles ist vorbereitet. Die Devise lautet, der Zar unterschreibt oder er stirbt. Und der Fürst Trubezkoi übernimmt das Regierungsgeschäft. Also, ein frostiger Morgen, der Senatsplatz. Das Volk strömt zusammen und wir stehen da in Hab-Acht-Stellung. Kalt ist es, der Atem dampft, die entblößten Klingen funkeln im Licht der Wintersonne. Wir warten. Endlich. Der neue Zar mit seinem Gefolge trifft ein. Das ist der Moment. Jetzt muss es geschehen. Jetzt! Aber es passiert nichts. Nichts!
Was war los?
Kein Befehl!
Kein Befehl? Wieso?
Trubezkoi muss ihn geben. Der Fürst Trubezkoi. Der vorgesehene Reichsverweser.
Und er gibt ihn nicht. Warum?
Weil Trubezkoi nicht da ist. Ist einfach nicht erschienen. Irgendwann handelt Obolensky auf eigene Faust. Seine Jäger beziehen Gefechtspositionen. Sie eröffnen das Feuer auf den Stadtkommandanten von Petersburg, General Miloradowitsch. Der fällt. Dann brüllen hinter uns die Geschütze los. Verrat! Der Zar hat alles gewusst. Der ganze Platz ist von zarentreuem Militär umstellt. Wir sitzen in der Falle. Irgendwie schlage ich mich durch und jetzt bin ich hier.
Und in Sicherheit.
Von wegen. Für diese Nacht brauche ich ein Bett. Und morgen ein frisches Pferd.
Aber so ganz leicht war es dann doch nicht, irgendwo unterzutauchen. Am folgenden Tage geriet Major Rajewski einer Gendarmerie-Patrouille in die Fänge. Der Hauptmann nahm ihn ins Verhör.
Sie behaupten also, Major Rajewski vom Regiment der Leibhusaren seiner Majestät zu sein?
So ist es. Und Sie haben kein Recht, mich hier festzuhalten.
Man wird sehen. Sagen Sie, Major, ist Ihr Regiment nicht in St. Petersburg stationiert?
So ist es.
Und wieso sind Sie da nicht bei Ihrem Regiment? Ihren Degen, Major.
Sie gehen wirklich zu weit, Hauptmann.
Ich tue nur meine Pflicht. Bitte machen Sie mir keine Schwierigkeiten. Ich sagte Ihren Degen. Und nun der Tascheninhalt. Auf den Tisch. Alles. Die Schriftstücke auch. Was soll das sein? Ein Gedicht?
Über das dörfliche Leben.
Ach, lesen Sie mal vor.
Für Klagen taub und blind für Tränen, der Menschheit zu Verderb, begünstigt vom Geschick, legt ein Geschlecht von Herren, die jedes Recht verhöhnen, sein Joch erbarmungslos dem Landmann aufs Genick.
Alexander Puschkin prangert also wieder einmal die Leibeigenschaft an. Sie brauchen nicht weiterzulesen, ich kenne das Machwerk. Sie haben ja keine Ahnung, Major, wie viele Exemplare wir schon beschlagnahmt haben. Dieser Puschkin.
Das ist seine Handschrift. Mit einer persönlichen Widmung, ich würde es gern behalten.
Das Papier ist beschlagnahmt. Und Sie, Major, werden unter Bewachung nach St. Petersburg überstellt.
Und dort in St. Petersburg eine Konferenz. Nikolai der Erste und sein Geheimdienstchef Graf Benkendorf.
Inzwischen, Majestät, haben wir die Verantwortlichen hinter Schloss und Riegel. Aber die Beweisführung könnte schwierig werden.
Wieso das?
Wir sind auf Geständnisse angewiesen. Es gibt nichts Schriftliches.
Was ist mit dem Manifest?
Ein Manifest, Majestät, konnte bisher nicht sichergestellt werden.
Heißt das, wir haben nichts in der Hand?
Nur das, Majestät.
Was ist das?
Auch ein Manifest, aber in Versform. Fast alle Verhafteten trugen es bei sich oder hatten es zumindest in ihrem Besitz.
Lassen Sie hören.
Das Wichtigste. Nun, ich meine, das ist das. Seh ich einst frei mein Volk? Wann lösen sich die Bande der schnöden Sklaverei, weil es der Zar gebot? Wann endlich steigt empor, ob meinem Vaterlande der wahren Freiheit schönes Morgenrot?
Geschmacklos. Empörend.
Ja.
Widerlich.
Ich sagte ja, auch ein Manifest. Der Umsturz, die Revolution.
Wer steht dahinter?
Das Poem nennt sich Das Dorf und ist aus der Feder von Alexander Puschkin.
Und wer ist dieser Puschkin?
Alexander Puschkin, Majestät, ist jener dreiste Bücherschreiber, den euer erlauchter Vorgänger auf das flache Land verbannt hat, auf das elterliche Gut in Michailowskoje.
Richtig, richtig. Da war mal was.
Dort in der Abgeschiedenheit lebt er nun und dort dichtet er weiter. So arg, dass das Volk in ihm schon heute Russlands größten Dichter sieht. Es betet ihn an.
Nun, dann verbannen wir ihn doch ganz einfach eine Etappe weiter, nach Sibirien. Mag er sich dort den Hintern abfrieren.
Das wäre sicher wünschenswert. Trotzdem, Majestät, mit Verlaub, ich rate ab.
Sie raten ab, Graf? Das verstehe ich nicht.
Ich möchte Majestät nur davor bewahren, durch eine Verschärfung der Verbannung, ohne Prozess und richterliches Urteil, all jenen Argumente zu liefern, die Majestät ohnehin einen Willkürherrscher und Tyrannen nennen. Ich gebe untertänigst zu bedenken, dass Puschkin in Michailowskoje heute schon so etwas darstellt wie eine nationale Institution.
Dann eben mit Urteil. Stellen wir ihn vor Gericht.
Mit Verlaub, Majestät, auch da rate ich ab.
Sie raten ab, Sie raten ab. Was ist denn los mit Ihnen, Graf? Hat dieser Puschkin nun zum Umsturz aufgestachelt oder nicht? Die Schuldigen müssen bestraft werden.
Majestät, solange es um die verräterischen Offiziere geht, ist die Sachlage klar und die Gerichte werden das angemessene Urteil sprechen. Aber was diesen Puschkin angeht, nun, nicht einmal die Hausdurchsuchung hat etwas zutage befördert, was eine solch harte Bestrafung gerechtfertigt hätte. Nur das übliche Puschkinsche Geschreibsel, zwei unfertige Theaterstücke, ein paar Märchen und Gedichte. Nur das Schreiben von Theaterstücken und von Gedichten ist in Russland nicht verboten.
Wozu gibt es die Zensur?
Solange Puschkin nichts von dem, was er schreibt, publiziert, lässt sich ihm daraus kein Strick drehen. Die Richter müssten ihn freisprechen und die Feinde der Monarchie würden sich ins Fäustchen lachen.
Sie raten also, diesen Affront einfach hinzunehmen?
Ach, ich denke da an ein altes Sprichwort. Den Feind, den du nicht besiegen kannst, mach dir zum Freund.
Das müssen Sie mir erklären, Graf.
Holen Sie Puschkin nach St. Petersburg zurück, hierher an den Hof. Und lassen Sie ihn Ihre Huld spüren. Eines Tages wird er Majestät in seinen Werken ebenso preisen, wie er Majestät heute kritisiert. Und das Volk, das Puschkin verehrt, stünde hinter ihm. Und damit hinter Ihrer Majestät.
Genial, Graf. Einfach genial.
Und so kehrte Puschkin, statt die unfreiwillige Reise nach Sibirien anzutreten, zum höfischen Kammerjunker ernannt, nach St. Petersburg zurück. Und der Zar ließ ihn seine Huld spüren.
Mir wurde berichtet, Puschkin, du sollst als Dichter sehr fleißig sein.
Gut so. Gut. Gern würde ich noch fleißiger sein, Majestät, aber die Zensur lässt das nicht zu.
Gerade darüber wollte ich mit dir reden, Puschkin. Dass du dringend Geld brauchst, ist kein Geheimnis. Du bist darauf angewiesen, deine Kunst teuer zu verkaufen. Denn die schöne Natalja Goncharova, um deren Hand du anhältst, wird sich an keinen Hungerleider binden. Sie ist es gewohnt, auf großem Fuß zu leben. Wäre es da nicht ein Gebot der Vernunft, so zu schreiben, dass die Zensur keinen Anstoß nimmt?
Ach, Majestät, die Zensur nimmt immer Anstoß.
Wieso das?
Weil die Zensoren kleine Geister sind und Angst haben, sie könnten etwas übersehen und dafür zur Rechenschaft gezogen werden.
Dem werden wir abhelfen, Puschkin. Du beklagst dich über den kleinen Geist, der in den Zensurstuben herrscht. Nun denn, ab sofort werde ich selbst dein persönlicher Zensor sein. Vor jeder Veröffentlichung legst du mir deine Werke vor. Und nun geh, mach dich an die Arbeit.
Wider den Rat seiner Freunde ging Puschkin die Ehe ein mit der schönen Natalja Goncharova. Und alsbald wurde sie die mondänste Frau in der Petersburger vornehmen Welt. Und für eine schöne Frau der Gesellschaft waren elegante Toiletten, entsprechende Wagen, eine geräumige Wohnung und ein Sommerhaus auf einer Modeinsel unentbehrlich. Puschkins Einkünfte hielten mit den Ausgaben nicht Schritt. Eines Tages...
Haben Sie Lust, meine Teure, sich etwas von mir vorlesen zu lassen?
Aber schnell. Ich muss mich noch umkleiden.
Ich glaube, mir ist da etwas gelungen, etwas Wichtiges. Eine Grußbotschaft an die Dekabristen.
Das sind doch diese verbannten Putschisten.
Und meine Freunde. Hören Sie. Tief in Sibiriens Schachten sollt ihr stolz das schwere Schicksal tragen. Denn nicht vergeht, was ihr gewollt. Nicht eures Geistes hohes Wagen. Des Unglücks milde Schwester trägt die Hoffnung in die nächt'gen Räume des Kerkers lichte Zukunftsträume. Bis die ersehnte Stunde schlägt, durch alle festen Schlösser dringt die Lieb und Freundschaft treuer Seelen, so wie in eure Marterhöhlen jetzt meine freie Stimme klingt. Die Fesseln fallen, Stück für Stück, die Mauern brechen, neues Leben begrüßt euch freudig und es geben die Brüder euch das Schwert zurück. Nun?
Wollen Sie wirklich meine Meinung hören?
Sprechen Sie.
Wir brauchen Geld, verehrter Herr Gemahl. Und mit solchen Gedichten ist kein Geld zu machen. Sie vertrödeln damit nur Ihre Zeit. Zeit, die Sie fürs Geldverdienen nutzen sollten. Warum ist denn dieses Theaterstück noch nicht erschienen?
Mein Boris Godunov. Oh ja, das wird Geld bringen. Das Manuskript liegt jetzt beim Zaren. Sobald er zustimmt, geht es in Druck.
Dann hüten Sie sich davor, seine Gunst zu verscherzen. Mit Gedichten wie dem da eben.
Verlassen Sie sich drauf, meine Teure. Eines Tages wird auch dieses Gedicht erscheinen.
Und bis dahin?
Geht auch dies von Hand zu Hand.
Das bringt kein Geld.
Aber es macht einen unsterblich. Soweit sich Russland dehnt, kennt jeder meine Muse. Es nennt mich jedes Volk, das unser Reich umspannt, der Slawen stolzer Spross, der Finne, der Tunguse und der Kalmück am Steppenrand.
Ach, hören Sie auf. Hören Sie auf. Merken Sie nicht, dass Sie mich langweilen? Außerdem muss ich mich jetzt wirklich umkleiden.
Sie gehen wieder aus?
Der holländische Gesandte gibt einen Ball. Sein Adoptivsohn Georges Dantès holt mich ab. Auch der Zar wird dort sein. Sie hätten mitkommen können.
Sie wussten, dass ich heute schon vergeben war, Natalia Nikolajewna? Eine Lesung aus Boris Godunov.
Öffentlich?
Vor Freunden.
Na dann.
Puschkins Gedichte, sofern sie zur Veröffentlichung nicht freigegeben waren, gingen von Hand zu Hand. Und manchmal war auch die eines Benkendorfschen Spitzels dabei. Puschkin wurde vom Zaren zum Rapport bestellt.
Du hintergehst mich, Puschkin. Hatten wir nicht ein Abkommen getroffen? Alles, was du schreibst, legst du mir vor und ich entscheide. Aber du hältst dich nicht daran. Du hast aus diesem Boris Godunov gelesen, ohne meine Erlaubnis.
Eine Lesung unter Freunden, Majestät.
Das unterbleibt jetzt. Keine Lesungen mehr. Und überhaupt, diesen Boris Godunov wirst du umarbeiten zu einem Roman. Beachte meine Anmerkungen.
Majestät. An diesem Stück habe ich jahrelang gearbeitet. Russlands Bühnen warten darauf.
Zu einem Roman! Das ist ein Befehl. Und nun zu dem hier. Dieser Hymnus an die Dekabristen. Ich bin empört. Also, keine Gedichte mehr. Hast du verstanden? Puschkin, keine. Und nun geh mir aus den Augen. Benkendorf soll kommen.
Majestät?
Ihr Rat war falsch, Graf. Puschkin denkt nicht daran, mich zu preisen. Er fährt fort, mit seinen Gedichten dem Volk den Kopf zu verdrehen. Aus verurteilten Verbrechern macht er Märtyrer der Freiheit.
Ich weiß.
Ich habe ihm Schreibverbot erteilt.
Er wird sich nicht daran halten.
Das fürchte ich auch. Sie werden sich etwas einfallen lassen müssen, Graf. Der Kerl wird zum Problem.
Ich,
Nun?
Ich denke nach. Da wäre zum Beispiel seine Frau.
Die schöne Natalia. Schön und gar nicht spröde. Aber das Ganze im Vertrauen, Graf, unter Kavalieren. Aber da ist noch dieser andere um sie herum, der Adoptivsohn des holländischen Gesandten.
Georges Dantès.
Ich teile nicht gern.
Aber in diesem Fall, Majestät, sollten Sie das tun.
Sie verstehen nicht, Graf. Ich möchte, dass sie meine Geliebte ist. Meine, nicht die von Georges Dantès.
Was hat Vorrang, Majestät? Dass die schöne Natalia ihre Geliebte ist oder dass ihr Mann endlich aufhört, uns Verdruss zu bereiten? Georges Dantès ist ein hervorragender Pistolenschütze.
Und?
Ich sorge dafür, dass die Affäre, die die schöne Natalia mit Georges Dantès hat, publik wird.
Und?
Der gehörnte Ehemann, Puschkin, wird ihn fordern müssen.
Ein Duellgraf? Genial. Einfach genial.
Die böse Saat ging auf. Am 26. Januar 1837 griff Puschkin zur Feder. Diesmal zu keinem Gedicht, sondern zu einem Brief an den niederländischen Gesandten Van Heckeren.
Ich bin gezwungen festzustellen, Herr Baron, dass Ihre Rolle nicht besonders anständig war. Sie, der Vertreter eines gekrönten Hauptes, haben Ihrem Sohn als Kuppler gedient. Ich kann es nicht erlauben, dass Ihr Sohn es wagt, mit meiner Frau zu sprechen und ihr selbst Aufopferung und Liebe vorspielt, während er ein Schurke und ein Taugenichts ist.
Nach diesem Brief war das Duell unvermeidlich. Und so fiel unter der bleichen Februarsonne des Jahres 1837 Alexander Sergejewitsch Puschkin, 37-jährig, im Duell mit dem Lackaffen Georges Dantès. Fast 50.000 Menschen zogen an seinem Sarg vorüber, bevor dieser auf Befehl des Zaren bei Nacht und Nebel aus der Stadt geschafft wurde, zu einer Beisetzung in aller Stille. Im russischen Volk lebt Puschkin weiter, wie er das immer geahnt hatte.
Soweit sich Russland dehnt, kennt jeder meine Muße. Es nennt mich jedes Volk, das unser Reich umspannt. Der Slawen stolzer Spross, der Finne, der Tunguse und der Kalmück am Steppenrand. Und lang wird liebend mich das Volk im Herzen tragen, weil Edles ich erweckt mit meiner Leier klang, weil ich die Freiheit pries in unseren strengen Tagen und Nachsicht mit den Sündern sang. Dem Gott gehorsam, Muße, bleib auf deinen Pfaden, gleichmütig ob gut, ob bös man von dir spricht. Verlange keinen Kranz und scheue keinen Schaden und wider Dummheit streite nicht.
И долго будут всем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца.